Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Michael Krebs.
Alter?
51.
Geburtsort?
Schwäbisch Hall.
Beruf?
Musiker, Kabarettist, Comedian.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ah, schwierig. Klavierspielen ist nicht mein Hobby. So als wäre es meins, wenn ich einen Beruf hätte. Ja, wahrscheinlich nicht. Doch, Feldenkrais.
Ich überlege auch an dieser Stelle, ich frage das ja Woche für Woche und ich könnte auch nicht sagen, ich habe auch irgendwie gar keine Zeit für ein Hobby.
Also ich glaube, da ich alles, was mir begegnet, irgendwie auch immer potenziell in den Kosmos Bühne einbaue, fühlt sich wahrscheinlich auch nichts wie ein Hobby an.
Naja, das ist, da haben wir vielleicht so eine Parallele, weil ich gucke natürlich, ach, das hört sich interessant an. Auch das könnte ein Gesprächspartner, das könnte ein Thema sein. Ja. Und deswegen, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, hat man so ein profundes Halbwissen in ganz vielen Dingen.
Genau.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern eine Herangehensweise?
Nee, Lebensmotto ist nicht meins.
Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Spannende Frage. Ich hoffe, die sagen sowas wie Ehrlichkeit, Offenheit, Interesse. Und Lust auf Horizonterweiterung und sehr viel Humor.
Der Kabarettist und Musiker Michael Krebs, mein Gast. Michael Krebs ist Musiker, er ist Pianist und er macht Kabarett, er macht lustige Lieder, das werden wir heute noch erfahren. Er ist mein Gesprächspartner. Das hört sich sehr baden-württembergisch an, ne?
Ja, natürlich. Ja. Schwäbisch Hall, also.
Das heißt, war Ort der Kindheit auch?
Ja, ich bin wirklich richtig, ich komme vom Dorf, so richtig kleines Dorf, Neukupfer heißt das, da bin ich groß geworden. Hochdeutsch habe ich gelernt mit 20 in Hamburg.
Okay, das wäre jetzt...
war meine dritte Fremdsprache.
Es wäre jetzt eine Frage gewesen, weil man könnte eine, sage ich mal, südliche Färbung irgendwie raushören, wenn ich es jetzt weiß, aber im Prinzip ist es schon Hochdeutsch, ja.
Ja, meine komplette Jugend habe ich so geschwätzt.
Also, okay.
Ja, klar, völlig anders. Wirklich, es war wirklich so. Ich habe Englisch gelernt, dann Französisch und dann irgendwann Deutsch.
Okay. Das Dorf, habe ich jetzt noch nie gehört. Wie groß war das? Oder wie groß ist das?
Damals gut 100 Leute, würde ich sagen.
Oh, das ist wirklich Dorf. Also das ist ja schon richtig. Das ist ja noch nicht mal Dorf, würde ich fast für meine Verhältnisse sagen.
Ich weiß in meiner Kindheit, wie die Kühe immer noch so von der Weide dann vorbeiliefen, abends und morgens und so. Also das war richtig Dorf. Also,
das heißt,
aber auch toll.
Jeder kennt jeden, ne?
Jeder kennt jeden und also für so Kindheit ist super, weil du einfach mega frei warst. Also wenn ich gesagt habe, ich gehe raus, dann war ich irgendwo im Dorf unterwegs und man kannte Leute, man traf Leute, man konnte mit dem Fahrrad überall rumfahren. Das Dorf war ein Spielplatz.
Okay, und dann kommt die Jugendzeit, ne?
Dann kommt die Jugend und dann ist es wirklich ein extremes Warten auf den Führerschein.
Weil wahrscheinlich, ich vermute, das ist so wie überall auf kleinen Dörfern, was weiß ich, ein Bus morgens rein, einer abends zurück oder so, ne?
Ja, es gab schon drei. Also wir hatten schon mittags vor auch noch einer.
Okay.
Ja, aber ist klar, also ich meine, der letzte Bus zurück aus der Stadt, wie meine Mutter sagte, die sagte immer nur Stadt, was Schwäbisch Hall war, da war der letzte Bus war 6:10. Also dann war es vorbei einfach und ohne Freunde mit Auto war man aufgeschmissen.
Okay, also harte Jugend dann.
Ach, ja, würde ich so nicht sagen. Ich hatte Freunde mit Auto.
Okay, dann...
Ja, da ist sie früh, insofern.
Das heißt, Schulzeit war dann auch logischerweise irgendwann außerhalb des Dorfes oder Grundschule gab es da in dem kleinen Dorf?
Nee.
Also es ging schon früher.
Wir hatten nicht mal einen Kindergarten. So, Kindergarten war schon ein Dorf weiter.
Okay, das heißt also immer raus. Wo ging es zur Schule?
Schwäbisch Hall.
Schwäbisch Hall, also direkt in die Stadt?
In die Stadt, direkt neben der Bausparkasse.
Okay.
War das Gymnasium, ja.
Ja. Ich mag nur auf die Schule gleich kommen, weil das ist eine Standardfrage, die ich immer loswerde. Warst du ein guter Schüler?
Ich würde sagen ja, aber das haben die Noten nicht unbedingt gezeigt.
Oh, was für eine gute Antwort.
Was für eine gute Antwort. Das ist die beste Antwort, die ich an dieser Stelle erhalten habe.
Ich habe schon Abitur gehört, also es ist ja immer wichtig, was hinten rauskommt, ne? Dass es gut geht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ging alles gut, mir fiel das relativ leicht.
Und hast du noch
auch Interesse?
Hast du nach der Schule gewusst, wo das hingehen soll, was du machen willst?
Ich wusste, ich will Musik machen. Also das war irgendwie so ab, ich glaube so mit 16, vielleicht war das immer klar, ganz früh. Also ich erinnere mich, dass ich mich mal aus meinem Kindersitz befreit habe. Meine Mutter war irgendwie ganz kurz in so einem kleinen Laden und im Radio lief irgendein Lied und ich wollte das unbedingt lauter hören und habe mich aus meinem Kindersitz rausgekämpft mit aller Kraft, um im Auto nach vorne zu klettern und die Musik lauter zu machen. Und ich glaube, Musik war immer mein Ding.
Jetzt ist es aber so, dass wenn man jetzt vielleicht seinen Eltern sagt, oh, ich mach Musik, dann weiß ich jetzt gar nicht, ob da immer die große Begeisterung sofort da ist.
Ja, war, sag ich mal, verhalten. Aber es war nicht unbedingt Begeisterung da, aber Unterstützung. Und das war wirklich toll. Also, dass meine Eltern gesagt haben, wir unterstützen das, auch wenn wir uns im Grunde vielleicht lieber die Bausparkasse gewünscht hätten. Was in Schwäbisch Hall das Übliche war, ne? Man ging halt zur Bausparkasse. Aber ich wollte Musik machen und das haben sie dann echt toll unterstützt.
Das heißt, Musik machen gibt es ja mehrere Varianten. Also ich kenne da ja, hab auch an dieser Stelle hier viele Modelle kennengelernt. Wirklich Bands, die durch das ganze Jahr durch die Republik touren. Menschen, die irgendwann sagen, okay, ich mag Musik, ich unterrichte sie dann. Was war dein Weg am Anfang?
Also ich wollte Popstar werden. Das war die Idee. Und dann war der Weg echt verschlungen, weil ich natürlich dann mal raus musste aus dem Dorf. Im Dorf war ich schon der beste Pianist. Und dann ging ich nach Hamburg und da war ich es nicht mehr. Da war ich dann plötzlich sehr abgehängt und wurde eher so, sehr realitätsfern, würde ich mal sagen. Wenn ich da sagte, ja, ich will hier richtig Musiker werden und die Leute gesagt, oh, du kannst ja aber noch gar nichts. Und dann musste ich mich da irgendwie durchschlagen. Dann kam so ein Lehramtsstudium, dann kam der Keyboardunterricht an irgendwelchen Musikschulen und dann war ich Hotelbar-Pianist und habe in Tanzbands gespielt und irgendwann eigene Lieder geschrieben. Die hatten lustige Texte und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Das war kein Plan. Das war ein Suchen, ein Weg, ein Konglomerat aus Zufällen und Leidenschaft.
Das heißt aber wirklich auch alles probiert und auch alles gesehen. Und ich bewundere auch zum Beispiel, wenn man in so einer Bar sitzt und da spielt jemand am Klavier. Das ist ja auch manchmal undankbar.
Das ist, der ganze Job ist ein Irrtum im Grunde. Doch, ich habe eine große Geschichte daraus gemacht für die Bühne, aber dieses Setting, dass da im Grunde ja die Person am Klavier hat ja den Traum, sich auszudrücken, wirklich die ganze Seele da reinzugeben und das will aber niemand. Niemand möchte im Café sitzen und nebendran gibt jemand seine Seele ins Klavier. Man kann sich ja nicht mehr unterhalten, man hat überhaupt keinen Raum mehr für alles andere. Und deshalb muss man den Leuten dann immer sagen, spielen Sie leiser, spielen Sie weniger intensiv, spielen Sie bitte einfach nur oberflächlich. Und darunter leidet man natürlich. Also wenn man dann am Klavier sitzt, ich weiß, ich bin richtig schlecht geworden in der Zeit. Ich habe das 6 Jahre gemacht und ich wurde richtig schlecht, weil ich immer so abgestumpfter wurde. So Musik wurde für mich immer so mehr so eine Sache, wo ich mich so, glaube ich, innerlich entkoppelt habe. Ich drücke irgendwelche Tasten, da kommt irgendwas raus, aber das hat wenig mit mir zu tun.
Naja, wohl natürlich so eine gute Bar, das kann schon Stimmung machen, aber das Publikum nimmt das dann anders wahr. Also das heißt, es ist natürlich nicht bei der Musik, sondern es gehört halt einfach, ich sag's mal, in die Inszenierung.
Ja, total. Inszenierung ist gut, ja. Ich habe das auch mal anders erlebt. So in Amerika habe ich auch so Bars gesehen, wo wirklich da der Pianist dann der Mittelpunkt war des Ganzen. Die Stimmung war super. Die Leute hatten aber auch Bock auf die Musik. Die waren auch irgendwie deswegen mit da. Und aber da in den Hotels, wo ich gespielt habe, da war man wirklich Teil der Inszenierung. Das ist.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Krebs. Michael Krebs ist Kabarettist, Musiker. Er ist mein Gesprächspartner und er hat uns schon verraten, dass er viele Jahre in Hotelbars gespielt hat am Piano.
Aber ich glaube, es härtet auch ab, oder?
Bestimmt. Also es ist auch einfach lustig. Also ich habe natürlich gedacht, Mensch, ich gehe da in dieses Hotel, da kommen sofort, wenn ich da abends spiele, da werden auf jeden Fall geschäftsreisende Frauen vorbeikommen und mit mir flirten. vielleicht steckt mir mal eine ihren Zimmerschlüssel zu. Das waren so Vorstellungen, die ich hatte. Die Realität war eine andere. Also da sind wirklich, es sind viele lustige Dinge passiert, viele Leute, die vorbeikommen und einem Geschichten erzählen, die man nie hören wollte. Einfach, wenn man da ist und nicht weglaufen kann, solange man Klavier spielt.
Hotel, ne? Gestrandete Menschen, sie alleine sind, das ist natürlich ein Füllhorn von mysteriösen Dingen.
Also ganze Beziehungsromane, die ich da erlebt habe, bis hin zu, wir rufen jetzt meine Frau an und sie spielen unser Lied. Und dann ging die Frau ans Telefon und dann wurde sofort gestritten. Und ich spielte dann
begleitet.
Ich saß daneben, spielte What a Wonderful World und die haben sich angebrüllt. Also im Nachhinein war das alles sehr, sehr lustig.
Dann musst du aber tatsächlich die Musik sehr lieben, weil sonst hättest du es ja irgendwann gelassen in diesen 6 Jahren.
Naja, ich habe den Job irgendwann nicht mehr weitergemacht. Also es waren halt 6 Jahre, aber das war... Neben dem Studi, es war ein super Studijob. Der war einfach viel besser bezahlt. Davor habe ich Regale eingeräumt in der Drogerie. Und dann saß ich im Hotel am Flügel und habe das Vierfache verdient.
Ja. Okay, ich schließe dann daraus, dass Hamburg dann der Platz des Studiums war. Okay, ja. Und wie lange hast du studiert?
Lange. Ich glaube 14, 16 Semester. Und dann habe ich ja noch Jazzklavier studiert. Nochmal, ich glaube 8. Also ich war dann schon gesetzten Alters, als ich irgendwann ein Diplom hatte.
Okay. Und mit dem Diplom, was macht man dann?
Nix. Ich war dann... Dann hatte ich den Job, den ich jetzt mache schon.
Okay.
Also ich hatte sogar vergessen, das abzuholen. Die hatten irgendwann, hatte ich dann einen Brief von denen bekommen, ich soll doch bitte mein Diplom jetzt endlich mal abholen, sonst würden sie es wegwerfen. Weil dann bin ich nach Bremen gefahren. Weil ich da dann schon auf Tour war als Musikkabarettist.
Und ja, aber wie kam das? Wie hast du das entdeckt? Das heißt, oder hast das du in den vielen Nächten im Hotel darüber nachgedacht?
Nein, das lief so nebenher. Also ich habe tatsächlich für einen Wettbewerb ein lustiges Lied geschrieben. Und dieses Lied hat sich irgendwie verbreitet, damals in der Musikhochschule. Und dann sollte ich das immer wieder spielen. Und dann haben das Leute mitgekriegt, die Comedy-Shows in Hamburg hatten. Sebastian Schneu zum Beispiel hat dann gesagt, ja, dann spiel doch mal bei uns dein lustiges Lied. Und irgendwie war ich dann der Typ mit dem lustigen Lied. Und das war gut. Und irgendwann schrieb ich halt ein zweites. Und dann ein drittes und dann ein viertes. Und plötzlich war es ein Programm.
Hey, was war das erste lustige Lied?
Ausverbot bei Aldi hieß das.
Okay. Ist das ein Erfahrungsbericht oder was war das?
Nee, das war im Grunde, es gibt so ein Lied, die Kleptomanin. Das ist aus so einem 20er-Jahre-Chanson. Und irgendwie war, glaube ich, meine Vorstellung, was wäre das denn heute? Und dann habe ich das so umgeschrieben auf jemanden, der so konsummäßig einfach Aldi so sehr liebt. Dass das Schlimmste, was ihm passieren kann, eben das Hausverbot ist. Aber diese Liebe zu Aldi führt zwangsläufig zum Hausverbot, weil er sich eben unmöglich benimmt in seiner rasenden Liebe.
Das heißt, du bist dann mit einer Reihe von lustigen Liedern, so nenne ich das jetzt dann auch mal, bist du dann, das wurde zum Programm und dann bist du durch die Republik gezogen.
Also so, genau, im Grunde war es so. So, dann kam das Schmidt-Theater, da habe ich da mehr gespielt. Irgendwann stand eine Bookerin vor mir und sagte, hast du ein ganzes Programm? Du kannst davon leben. Wenn du ein ganzes Programm hast, kannst du davon leben. Und das war schon ein Satz, wo ich dachte, oh, okay. Und es war auch so die Zeit, wo ich dann endgültig gemerkt habe, dass mit dem Popstar wird schwierig. Und dann habe ich da gedacht, okay, dann probiere ich es einfach mal. Dann schreibe ich mal noch ein paar Lieder und probiere das aus, um dann festzustellen, dass ich es liebe. Gerade diese Kleinkunstwelt.
Okay, ich finde das immer schön, wenn man da seinen Weg gefunden hat. Und ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sein, also Popstar hat auch, glaube ich, einen Preis, der ziemlich, ziemlich hoch ist nachher.
Ja, Popstar, ich habe vor allem ich habe ja so in der Musikwelt dann schon auch so ein paar Leute, die da nah dran sind. Und ich finde, die Welt ist oft relativ eng. Also, dass man halt sagt, wir sind die Punk-Indie-Band und dann ist alles, was du machst, muss in diese Genre passen, in diese Schublade. Und dass einfach diese Kategorien sehr eng gefasst sind. Und ich lieb's, dass ich da auf der Bühne, ich kann ein ganzes Universum ausbreiten, solange das persönlich ist und meine Geschichten aufnimmt, auf meine Art und Weise, kann ich musikalisch durch alle Genres gehen, die ich liebe. Und auch von der Art der Sprache und so. Es ist einfach wahnsinnig viel Platz für Experimente.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Krebs. Michael Krebs ist Kabarettist und mein Gesprächspartner.
So, jetzt habe ich gelernt, das heißt das erste Programm und dann kann man davon leben. Wie entsteht denn so ein Programm? Also ich habe immer eine hohe, wenn man so im Publikum sitzt, ich bin immer total begeistert, wenn jemand das schafft, so über 90 Minuten oder mehr so einen roten Faden zu spinnen über verschiedene Themen. Das halte ich für eine ganz hohe Kunst.
Ich auch. Ich wirklich auch. Und es ist mir heute noch irgendwie, ich finde es immer noch auch mysteriös.
Ja, weil du musst jetzt, wenn ich jetzt das Hausverbot bei Aldi als Beispiel nehme und meine, das ist ja nicht abendfüllend.
Nee.
Das heißt, du musst ja irgendeinen Kniff finden, wie du, zig Themen miteinander verknüpfst.
Also ich hatte am Anfang einen tollen Regisseur und war ja eher sogar Coach so für das Ganze drumherum. Und ich weiß, dass der mir damals schon gesagt hat, es muss nicht um deine Songs gehen oder die Themen, über die du sprichst, sondern am Ende muss es um dich gehen. Das muss aus dir rauskommen. Das muss deine Welt sein. Und da steckt auf diese rote Fadenfrage echt die interessante Antwort, finde ich, dass man selbst der rote Faden sein kann. Also die Art und Weise, wie jeder von uns die Welt wahrnimmt, was ihn beschäftigt, wie es ihn beschäftigt, kann ein roter Faden sein. Und das ist eigentlich mein Ziel. Dass es mir gelingt, das Publikum mitzunehmen in eine Perspektive, so wie ein guter Roman einen mitnimmt in den Kopf der Hauptfiguren oder der Hauptfigur. Und so, glaube ich, kann so ein Abend sein. Und dann ist es plötzlich ganz einfach, weil dann der rote Faden nicht mehr die Frage ist, was ist Optimismus oder Rechtsruck oder was weiß ich, Sexfantasien, keine Ahnung. Sondern der rote Faden ist dann einfach die Perspektive, die man selbst auf die Welt hat. Und dann geht es auch darum, am Ende diese Perspektive immer weiter zu schärfen. Und das ist eine tolle Aufgabe.
Jetzt machst du das ja schon lange Zeit. Ist es heute schwieriger geworden, Kabarett zu machen? Weil die Wirklichkeit ist ja manchmal, wie nenne ich das, schon herausfordernd, dass man...
Ja.
Ich überlege manchmal, wie kann ich das, was hier gerade passiert, überhaupt noch steigern oder in irgendeiner Form mich drüber lustig machen, weil es ja zum Teil schon so merkwürdig ist?
Ja, also Trump kann man kabarettistisch nicht verarbeiten, finde ich. Zum Beispiel jetzt. Das wäre jetzt so, Trump ist in sich schon so übersteigert und zugespitzt, dass du die klassischen kabarettistischen Methoden versagen. Bei solchen Leuten. Und das würde ich auch, also das würde ich für sehr viel, was gerade politisch, gesellschaftlich passiert, empfinde ich das ähnlich. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir jetzt immer noch stelle und an der ich mich zumindest unter der Haube irgendwie abarbeiten werde in dem Programm. Wie kann man damit umgehen? Und auch, also als ich Hausverbot bei Aldi geschrieben habe, war meine Welt zumindest eine sehr viel leichtere, so auch in mir. Da guckte ich mit sehr viel weniger Sorge in das Land, in dem ich ja zu Hause bin.
Na, ich denke, alle, die so in den 80er, 90ern sozialisiert worden sind, ihre beste Zeit, sage ich mal so in Anführungszeichen, erlebt haben oder eine gute Zeit, sind natürlich heute schon irritiert, wie schnell dann auf einmal überall die Unsicherheiten sind, wie Dinge wiederkommen. Ich glaube, keiner von uns hätte jemals gedacht, dass irgendwie Begriffe wie Kriegstüchtigkeit überhaupt nochmal fallen können in unserem Land.
Ja, ja. Und das ist auch, also das ist schon ein Thema, wo ich mich viel, also jetzt diese ganze Entwicklung, wo ich mich auch viel gefragt habe, hey, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet es für ein Kabarettprogramm? Ich habe es ja genannt, das neue Programm heißt Optimismus jetzt stark reduziert. Und das kam schon aus einem sehr inneren Gefühl, so dieses, dass ich so merkte, so, oh, ich gucke viel weniger optimistisch in die Welt, als ich es vor 10 Jahren gemacht habe. So, wo mir das vieles sehr viel leichter schien. Und mittlerweile unterhalte ich mich mit Freunden übers Auswandern, aber nicht, wenn man Bock hat, mal woanders zu sein, sondern weil wir uns ja dann doch ernsthaft fragen, können wir in 5 Jahren in Deutschland überhaupt noch leben? Und das dringt ja schon dann auch in das eigene Leben nochmal ganz anders ein.
Naja, und das ist immer die Frage, ne? Auswandern, ist das eine Lösung? Weil dann wird es ja noch schlimmer, ne? Ja, wenn alle, ja, also das ist so das, wo ich mir immer denke, weil das hör ich ja durchaus öfter mal, dass Menschen darüber nachdenken, ihren Koffer hier zu packen. Ja. Aber ist das die Lösung? Es wird ja nur noch schlimmer, je mehr Menschen, die was im Kopf haben, gehen.
Na klar. Also und gerade wenn die gehen, wo man denkt, ja, aber die brauchen wir jetzt gerade besonders.
Ja.
Und das sind, ich will gar nicht sagen, dass es eine Lösung ist oder irgendwas. Ich sehe nur das Thema, ich habe über das Thema so, das ist neu in meinem Leben, dass ich selber auch darüber nachdenke, so, oh, wie geht denn das dann weiter? Musst du da mal überlegen? Und wie organisierst du das denn, dass ich ernsthaft über solche, so halbernst über so Sachen nachdenke, ist schon, ja, das ist neu. Und das macht auch so die Frage, ja, was mache ich eigentlich auf der Bühne? Und reicht es noch einfach, 90 Minuten Gags aneinander zu reihen? Sag ich jetzt mal so. Für mich reicht mir das noch aus oder muss ich auch darüber sprechen? Und wenn ja, wie? Kann das auch noch lustig sein? All diese, was kann ich denn aus diesem Gefühl, ich kann Leute wie, ja, Trump habe ich genannt, kann ich kabarettistisch eigentlich nicht steigern? Den kann ich nur noch mit Ernsthaftigkeit begegnen. Wo steckt dann aber vielleicht doch noch eine künstlerische Art der Annäherung? So wie, was mache ich mit all dem? Und das beschäftigt mich momentan sehr, weil ich dann auch das Phänomen kenne, dass ich zu Hause anders über all das nachdenke, als wenn ich vor Publikum stehe.
Okay.
Wenn ich vor Publikum stehe, merke ich nämlich plötzlich, oh, da sind ganz viele nette Leute. Und dann ist so ein anderes, ich habe mit denen noch einfach gerne einen guten Abend. Und das in der ganzen Ernsthaftigkeit zu Hause geht das dann manchmal unter. Und deshalb ist es auch nochmal ein echt mega spannender Punkt in diesem ganzen Programm entwickeln, wenn man dann anfängt, vor Publikum Sachen auszuprobieren, weil oft wird es dann erst lustig, also bei mir zumindest.
Na, und ich denke, gerade in herausfordernden Zeiten ist es vielleicht auch Pflicht, dass wir viel mehr lustig sind und viel mehr über Dinge auch lachen, die vielleicht auch nicht immer im ersten Moment zu lachen sind, aber ich denke, es gehört auch dazu.
Das ganz ist, wichtig.
Ich, gute Verarbeitung, glaube ich, von Dingen.
Ja, und ich glaube, was diese Zeit wirklich sehr, sehr braucht, ist, dass wir zusammenkommen, dass wir Wege finden, uns zu verbinden. So über diese ganzen Blasen und Gräben und bist du dies, bist du das, bist du für oder gegen Windrad oder Gendern oder was auch immer. In diesem ganzen algorithmisch ja auch sehr gepushten Lagerbildungen, das aktuelle Strategiepapier der AfD, das ja im Grunde nur sagt, spalten, spalten, spalten. Ich glaube, gerade da ist es so wichtig, zusammenzukommen. Und da ist Humor, gemeinsam lachen, gemeinsam einen guten Abend haben, festzustellen, hey, hier sitzen Leute, die lachen an der einen Stelle mehr als an der anderen. Aber wir haben trotzdem, können wir uns gemeinsam hier gerade eine gute Energie geben und auch vielleicht den ein oder andere Meinungsverschiedenheit mal nicht so ernst nehmen. Wir können da auch mal jetzt erstmal drüber lachen und danach diskutieren.
Also das ist etwas, was ich in den letzten Jahren wirklich gemerkt habe, was wir so gesellschaftlich verloren haben oder es ist schwächer geworden. Alles, was im rechtlichen Rahmen in Ordnung ist an Meinung, muss ich halt ertragen. Und das war früher irgendwie anders. Also früher habe ich mit vielen Menschen sehr kontrovers diskutiert über Themen. Heute sind wir sehr schnell an Punkten, wo es einfach nicht mehr weitergeht und man eigentlich gerne dann abbiegt und über was anderes redet.
Ja, wo man auch so denkt, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Nach dem Satz brauche ich da gar nicht mehr weiterreden.
Und das finde ich halt schade, weil gerade, also mich interessieren immer gerade diese Meinungen, die völlig kontrovers und anders sind, weil das sind eigentlich die Dinge, die einen weiterbringen. Und auch wenn ich danach immer noch sage, nö, ich sehe es immer noch anders, aber ich habe ein Stück den anderen verstanden.
Was dann mit dabei ist, glaube ich, ist nicht nur das, die Bereitschaft, da weiter zu diskutieren, sondern es ist auch die Bereitschaft, die eigene Haltung irgendwo zu hinterfragen. und davon auszugehen, hey, ich habe wahrscheinlich auch nicht alles auf dem Schirm. So, und das spielt, glaube ich, zusammen. Und wenn es aber so wahnsinnig leicht ist zu wissen, ich bin nur einen Klick entfernt von dem Gefühl, ich habe Recht in allem, dann ist es, also das ist einfach fatal. Demokratie fatal, weil wir, Demokratie besteht halt darin, dass man auch gibt, dass man auch was gibt von seiner Haltung, von seiner Meinung, von seinem Einsatz, dass man der Gemeinschaft was gibt. Und wenn ich aber immer das Gefühl habe, ich habe mit der Gemeinschaft eigentlich nicht viel zu tun, ich will nur in meine Blase, dann funktioniert das nicht.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Krebs. Er ist Musiker, er ist Kabarettist, er macht lustige Lieder, all das haben wir heute schon von ihm erfahren. Michael Krebs ist mein Gesprächspartner.
So, jetzt bist du am Donnerstagabend, 18.09. im Unterhaus. Jetzt haben wir schon so ein bisschen, können wir ahnen, aber was erwartet uns denn? Was passiert da? Das heißt, du kommst raus, hast ein Klavier dabei oder was?
Da steht ein Flügel auf der Bühne, der ist schön, ja.
Ja, und dann?
Ja. Und dann erwartet, also auf jeden Fall viele Songs, viel Musik, weil das einfach, weil ich es liebe und ich, das ist, wo ich, wie ich gerne verarbeite, Songs, ironisch, humoristisch, und zwischendurch werde ich auch ein bisschen quatschen, vielleicht auch mehr, über all diese Themen im Grunde, die wir jetzt schon haben. Und Das ist das, was erstmal so grob passiert. Und dann werden wir eintauchen in irgendeine Welt, die ich bis dahin aussuchen werde. Weil im Moment sitze ich zwischen, weiß ich nicht, 4 Stunden Material und muss daraus einfach noch 1,5 Stunden aussuchen. Das hat bis die Frage. Okay,
das ist gut. Und ich habe eine Bitte. Ich habe echt einen Albtraummoment im Unterhaus mal erlebt an einem Sommerabend. Hagen Räther.
Mhm. Und ich weiß schon, wie der Albtraum war.
Er hat wirklich 4 Stunden gespielt. Also das heißt, das ist, also ich habe sowas vorher, also natürlich ist das lustig, aber also du hast also im zweiten Teil gemerkt, immer mehr Menschen gucken auf die Uhr und ab Stunde 3 sind die ersten gegangen.
Mhm.
Ja. Und ich meine, er hat am Anfang immer so einen Witz gemacht, ja, was ich alles erzählen kann, das reicht gar nicht so ein Abend. Und also er hat es wirklich so vorbereitet und er hat es wahr gemacht, er hat nicht aufgehört.
Ja, das ist ja, dafür ist er ja bekannt. Ja. Und es ist wirklich spannend, dass man auch bei jemandem, der wirklich brillant ist und wo man da ja sitzt und denkt, das ist super gut, selbst da denkt man irgendwann, aber jetzt kann ich nicht mehr.
Also ich habe es bis zum Schluss ausgehalten. Das rechne ich mir jetzt mal als Leistung an, aber das war schon eine Herausforderung. Das heißt, irgendwann war dann Überforderung einfach, ja. Und er ist wirklich brillant, ja, das kommt da.
Absolut, ja. So, ja, deshalb. Ich muss noch sehr viel auswählen und sehr viel gucken. Und das ist aber auch spannend. Und ich, also, das ist auch so ein Teil dieser Phasen. Irgendwie, es gibt den Moment, wo ich sitze und denke, boah, ich habe nichts mehr zu erzählen. Und dann rauszufinden, ach, ich habe eigentlich doch noch was zu erzählen. Irgendwann zu merken, boah, ich habe ganz, ganz viel zu erzählen. Und darüber möchte ich noch sprechen. Da will ich auch noch ein Lied schreiben. Und da ist auch noch, und dann sitzt man plötzlich in so einem Berg aus Ideen und Halbfertigem und Fertigem, das nicht zusammenpasst. Und das ist so der Moment, da bin ich jetzt. Und dann irgendwann sozusagen, okay, jetzt kommt die Schere, jetzt kommt der Kleber und jetzt baue ich was. Was dann so diesen Abend so ausmacht.
Okay. Das heißt, du hast so eine Setlist mit den Songs und,
ja, genau.
Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du natürlich auch eine Idee, wie du die Songs verbindet, aber es kann dann jeden Abend ein bisschen anders klingen.
Absolut. Und gerade am Anfang, das ist so toll, das ist wie wenn man einen neuen Spielplatz kennenlernt, glaube ich. Also das ist so versuche ich es zu sehen. Wenn du so als Kind, du kommst auf einen neuen Abenteuerspielplatz, wo du noch nie warst, das ist ja total irre. Na, dann gibt es so viele, man will überall hin, aber man kann ja auch gar nicht überall hingucken. Und das sind so die ersten Shows, würde ich sagen, die ersten 10, 20 Shows. Da kommst du immer auf diesen Spielplatz und jeden Abend findest du Neues. Findest du neue Ideen, findest du neue Geräte, neue auch Nebenthemen und neue Gags, die da noch drinstecken. Und das macht mir einen irren Spaß. genau das, da zu stehen und einfach anfangen zu spielen, zu staunen, den Impulsen nachzugehen, zu gucken, boah, jetzt will ich aber da nochmal mehr. Dann eben auch das Publikum zu spüren, die ja auch oft sehr deutlich machen so, oh, da haben wir Bock, noch länger zu bleiben, mach da mal weiter, ach, lass das mal weg. Das ist super. Und das kann nur mit Publikum entstehen. Deshalb bin ich auch niemand, der so ein festes Korsett hat und sagt, das ziehe ich durch, sondern es ist wirklich eher, am liebsten würde ich alles mit auf die Bühne nehmen und mit den Leuten zusammen da so durchtanzen und dann nach anderthalb Stunden sagen, so, jetzt ist gut.
Ich spreche gleich weiter mit Michael Krebs. Kabarettist, Musiker, Pianist. Michael Krebs ist mein Gesprächspartner.
Ist das in jeder Stadt, in jeder Spielstätte, ist das irgendwie eine andere Stimmung?
Ja und nein. Also ist jedes Publikum ist anders, jeder Ort ist anders, jeder Abend ist anders. Ja, gleichzeitig sind Menschen dann doch gar nicht so unterschiedlich. So, ich glaube, oft sitzen da die gleichen Hoffnungen oder ähnliche Hoffnungen, ähnliche Sorgen, ähnlicher Humor, der sich da dann irgendwo verbindet. Und aber es ist jeder Abend ist eigen.
Ich weiß nicht, ob dir das öfters so geht. Ich habe diese E-Mail gesehen mit der Ankündigung, Michael Krebs kommt. Habe aber gleich gesehen, da ist irgendwas anders. Aber trotzdem gibt es eine Namensgleichheit.
Ich weiß, wo es hin.
Wer lustig ist auf der Bühne. Passiert dir das öfter, dass Leute vielleicht falsch im Publikum sitzen und warten auf die flachen Witze?
Nee, also tatsächlich nicht. Aber es ist schon passiert. Es ist wirklich, wir hatten das einmal in Essen. Dass plötzlich mittendrin, und es war von Anfang an, war irgendwas komisch. Man merkte hier das Publikum, irgendwie ist da so eine Unruhe im Publikum die ganze Zeit. Und dann standen, weiß ich nicht, nach 20 Minuten mitten im Lied, standen zwei Reihen auf und gingen raus. Und das ist schon irritierend, wenn man da auf der Bühne steht und denkt so, hä, wieso gehen die jetzt? Und man fragt sich natürlich sofort, habe ich irgendwas gesagt, habe ich irgendwas gemacht? Was jetzt zwei Reihen so erbosen könnte, dass die sagen, nein, das schaue ich mir nicht länger an. Und in der Pause kam der Veranstalter und meinte, ja, die haben sich richtig gestritten gerade noch im Foyer, weil einer sollte die Karten kaufen für Markus Krebs.
Ah, Mann. Markus heißt es, guck mal, ich habe nur auf den Nachnamen reagiert, guck mal, ich bin genauso. Ja.
Der Markus und Michael ist halt auch noch so.
Ja, ist witzig, ja. Eigentlich ist eindeutig, aber tatsächlich, ich bin auch auf dem, da siehst du, ich kenne mich mit Markus Krebs nicht richtig aus. Ich weiß nur, da gibt es einen, der heißt Krebs und der erzählt Witze.
Ja, es gibt in Bayern sogar noch Wolfgang Krebs. Das ist also noch ein Dritter. Aber ich meine, Markus und Michael, das ist ja quasi synonym. So, gerade da in der Generation. Wenn die Kinder nicht Markus hießen, hießen sie Michael. Und dann noch Stefan. Aber das ist ja so. Martin wäre noch der Dritte. Also das ist Markus, Michael, Martin, das ist alles eine Soße.
Ja, Thomas war noch dabei und das sind wir durch.
Und da, also da weiß ich es, dass wirklich diese ganze Gruppe, und die waren natürlich alle so, die hatten sich gefreut, so jetzt kommt hier unser Markus und dann kam ich. Und dann haben die, ja, dann haben die sich da wirklich gefetzt wohl.
Das ist aber, glaube ich, ein merkwürdiger Moment, ne, wenn man dort das Beste geben will und irgendwie merkt man gerade, da verabschieden sich zwei Reihen.
Das war wirklich ganz schräg. Also das war wirklich schräg. Das ist ja für alle schräg. Gleichzeitig war es aber auch so, als die raus waren, wurde die Stimmung schlagartig richtig gut. Also das waren auch genau diese zwei Reihen, die da so diese Unruhe brachten im Publikum und die einfach, wo man so gemerkt hat, ja, irgendwas stimmt nicht in diesem Saal. Irgendwie der hat keine guten Vibes. So, die genau das, was ich vorher beschrieben habe, wie so ein Saal dann zusammenwächst und so ein Publikum irgendwie auch sich dann findet für diese zwei Stunden Abend. Das war halt erst möglich, als die weg waren.
Was ich so von dir höre, würde ich sagen, das ist ganz okay, nicht Popstar zu sein, oder?
Ja, absolut. Also volle Säle sind super, klar. Weil sie einfach mir ermöglichen, dass ich das mache, was ich liebe. Aber ich brauche keine 5000 Leute vor der Bühne. Absolut nicht.
Dann noch die
1000.
Ja, dann noch die klassische Corona-Frage. Wie hast du ab 2020 das überbrückt?
Ja, also erstmal entspannen, Livestream, neue Songs geschrieben, CDs aufgenommen. Ich hatte wirklich eine tolle Zeit mit dem Livestream, weil ich so eine Aktion gemacht habe, dass Leute mir Wörter schicken können und ich dann immer für die nächste Woche Livestream Lieder geschrieben habe, in denen die Wörter vorkamen des Publikums. Und das hat so eine schöne Dynamik entwickelt. Also weil das natürlich auch immer neugierig macht, der auf die nächste Woche. Man wusste dann schon, okay, da kommt ein neuer Song. Was macht er aus diesen Wörtern? Und da sind tolle Lieder entstanden und auch ein tolles Album. Und ich habe noch so ein Theaterprojekt gemacht. Das war auch super.
Wobei natürlich, ich glaube, es ist im künstlerischen Bereich wichtig, dass man in dieser Zeit auch Beschäftigung gefunden hat. Also es hört sich an, dass du das hast, aber es geht ja auch ums Geld verdienen. Ne? Das heißt, ein voller Saal ist halt schöner als ein Livestream.
Ja, total. Also es war jetzt überhaupt nicht, es war gar nicht so, dass ich denke, ach, das würde ich gerne nochmal machen. Überhaupt nicht, aber am Ende ist ja Kreativität nichts, was an der Bühne Halt macht, so finde ich, sondern das ist ja, wie sagt John Cleese, a mode of operating. Und da ging es halt auch letztlich drum, okay, das ist die Situation, was kann ich der abgewinnen, wie kann ich die für mich kreativ nutzen, verarbeiten, das war schon immer wieder wichtig. Und irgendwann, das waren dann so diese November-Dezember-Hilfen, da habe ich auch dann mal von profitiert, das war schon sehr, sehr gut, weil das auch die Frage, wovon lebe ich, dann, das war einfach notwendig. Weil klar, ich habe einfach nichts verdient.
Nee, wenn keine Tour möglich ist, dann möglicherweise auch keine Einnahmen. Und ärgerlich ist es halt für Künstler gewesen, die halt dann wirklich in diesen Zeitraum volle Wucht reingeplant haben, weil das ist dann schon sehr heftig, ja.
Ja, das ist super viel ausgefallen. Also ganz klar, ich hatte gerade ein neues Programm, ich hatte eine Riesentour mit dieser Show, die war wirklich, ich hatte eine mega cool geplante Tour. Alles ausgefallen, alles abgesagt, das war schon brutal. So, aber auch das kann man irgendwie, irgendwann stellt sich ja die Frage, neben dem, ich stehe jetzt vor diesem Chaos, ist ja dann doch immer die Frage, was mache ich draus?
Ja, ich glaube, das ist generell, es zählt bei allem, jede Situation so nehmen, bestmöglich.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Krebs. Kabarettist und Musiker Michael Krebs heute hier im Gespräch.
Wenn du in irgendeine Stadt kommst, du spielst dein Programm, gehst dann danach ins Hotel, juckt es dich da dann vielleicht nochmal zwei Songs am Piano zu spielen?
Nein! Ist gar nicht im Hotel, gar nicht.
Okay, na, hätte ja sein können. Das ist so ein Bild irgendwie nach der Show und dann steht der verstimmte Flügel vielleicht da.
Im Jazzclub würde ich noch zwei Songs spielen, auf jeden Fall. Aber nicht in der Hotellobby.
Also das Thema ist rum, ja? Ich kann dich nicht mehr dazu ermutigen.
Ja, also naja, wir können ja. Also es kommt schon drauf an. Ich glaube, wenn man da mit einer Gruppe Leute ist, die dann da mit dabei ist, dann klar, warum nicht? Also Jam ist immer gut. Aber jetzt so, dass ich denke, ach Mensch, nochmal zurück in den alten Job für zwei Lieder, das habe ich gar nicht.
Ja, war auch jetzt eher ein Spaß. Heute lebst du, glaube ich, in Berlin, ne?
Heute lebe ich in Berlin, ja.
Okay. Das ist also das Kontrastprogramm zur Herkunft?
Mhm, absolut. Ich glaube, so innerhalb Deutschlands das Größtmögliche, ja.
Ja. Gibt es noch Wurzeln in dein Dorf?
Ja.
Okay.
Also ich habe letztes Jahr während meiner 20 Jahre Jubiläumstour habe ich beim Dorffest gespielt. Das war super.
Okay, das heißt, logischerweise, ich meine, jeder kennt dich, das hat man ja am Anfang gesagt und das dann verfolgen die natürlich auch, was macht der?
Ja, manche. Also.
Ja, okay.
Aber ich bin da wirklich gerne, also ich weiß das sehr zu schätzen und ich weiß auch dieses Dorfleben, diesen Zusammenhalt, diese Nachbarschaft, so ich, auch dieser ganze Vibe da im Dorf, das ist wirklich gut und das ist auch für mich immer ganz cool, wenn ich da aus Berlin komme und mit ganz anderen Themen und ganz anderen Fragen und dann komme ich da ins Dorf und denke, ah, okay, das ist auch dieses Land und das ist auch eine Art, wie hier gelebt wird und die ist auch cool und die ist auch gut und die gefällt mir auch und die stellt aber ganz andere Fragen wieder.
Ich drücke dir jetzt mal die Daumen, dass du hier bei uns in der Region gut aufgenommen wirst. Das Unterhaus würde ich auch als kleines Dorf bezeichnen. Und das ist eigentlich ein Platz für gute Stimmung, interessiertes Publikum. Deswegen und natürlich ja sowieso eine Auszeichnung für alle Kleinkünstler, wenn sie da sind, glaube ich.
Ja, sehr. Und es ist der Saal ist toll, der hat eine ganz tolle Stimmung. Ich liebe es, da zu spielen. Deshalb freue ich mich auch riesig, dass da die Premiere ist.
Dann drücke ich dir für diese Premiere die Daumen und dass da alles gut läuft und ja, im Prinzip das Programm dann so ein bisschen entsteht und dann irgendwie runder wird, ne? Wie es dann weitergeht damit.
Ja,
Premiere testet man ja auch, oder? Weil ich kann mir vorstellen, ich war einmal bei einem, wie hieß denn dieser Comedian aus Bayern? Michael
Mittermeier.
Mittermeier, genau. Da durfte ich mal beiwohnen bei der Premiere und dann hatte er zwei Leute vorne, die genau mit aufgeschrieben haben, wann gelacht wurde.
Ja.
Das fand ich ein bisschen abstrus, aber natürlich musst du es ja irgendwie machen. Ich meine, wenn du halt ein Programm machst und das kennt ja jeder von uns, du denkst, du hast jetzt hier die mörderwitzige Geschichte und guckst dann in leere Gesichter, wenn du sie erzählst, ja?
Absolut, ja. Total.
Und das passiert natürlich auf der Bühne auch. Also du gehst zum ersten Mal raus, selbst wenn das Familie oder sowas hört, die sind ja auch nicht immer ganz perfekt objektiv.
Nein, überhaupt. Also das passiert natürlich und das ist ja auch so spannend. Also das ist total so und insofern. Aber gleichzeitig ist es so, dass Premieren genau in diesem, ich sag mal, mit dieser, weil man so an vielen Stellen eben noch gar nicht weiß, wie es läuft, dass die irgendwie besonders rund werden. Also runder, als wenn man später irgendwann denkt, so, jetzt habe ich das Programm eigentlich so in der Tasche und ich weiß, wann was kommt und das ist jetzt in sich so, das ist jetzt wie so ein Buch, das kann ich so überall hinlegen. Oft ist es dann, kann man dann sagen, ja, das ist jetzt sehr rund, aber der Abend selber, die Premiere war irgendwie viel aufregender und am Ende viel lustiger. Und das so die ersten Wochen sind oft die magischen.
Da kann ich fast gar nichts mehr dazu sagen. Dann Donnerstag, 18. September, Mainzer Unterhaus. Und nur noch die letzte Frage. Gibt es denn auch etwas in deiner Muttersprache zu hören?
Die habe ich mir noch nicht gestellt, die Frage. Aber, weiß ich nicht. Nee, keine. Also im Moment nicht geplant.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es weil das Schwäbisch zieht halt schon, ne? Wenn man könnte schon was Witziges machen, oder?
Ja, also jetzt so, das passiert eigentlich fast, natürlich passiert das dann ganz oft.
Okay.
Irgendwie fällt mir eine Geschichte ein oder ich beschreibe irgendwas oder eine Begegnung, keine Ahnung, wenn ich von meiner Mutter erzähle, die mich anruft, natürlich, da bin ich da sofort bin ich da sofort drin.
Okay, dann viel Erfolg und danke für deine Zeit.
Ja, ey, danke dir und alles Gute.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.